Was ist Holokratie? Was ist ein Data Snack? Wie baut man unabhängig von der Hierarchie das ganze Thema Data auf? Und wie kann man wirklich nochmal Datenkultur messen? Und was bedeutet eigentlich überhaupt Datenkultur? Das sind alles Fragen, die die liebe Antonia von Sennheiser in der heutigen Folge beantwortet.
Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
Herzlich willkommen zu My Data's Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt die liebe Antonia. Hi Antonia.
Hallo Jonas, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, sehr gerne. Ist auch eine besondere Folge, weil wir seit langem mal wieder über das Kulturthema sprechen. Von daher bin ich sehr gespannt und habe sehr gut gleich das Thema gespoilert. Aber stell dich doch nochmal kurz vor, wer du bist, was du machst und dann tauchen wir in die Folge.
Ja, sehr gerne. Ich bin die Antonia. Und ich arbeite bei Sennheiser in der Kommunikationsabteilung. Genau genommen bin ich dort im Newsroom und beschäftige mich hauptsächlich mit Analytics und Insights für Kommunikationsverantwortliche, aber eben auch für unsere Marke. Und auch ein bisschen mit dem Thema Data Culture seit 2,5 Jahren, ein bisschen mehr. Und ich freue mich total, heute mal dort ein bisschen mehr mit dir drüber quatschen zu können, denn ich glaube, es wird zu wenig darüber geredet in dem Datenbereich.
Ja. Sehr schön, dann werden wir das jetzt mal heute ändern. Magst du noch ein bisschen was zu Sennheiser sagen, damit die Leute sich ein bisschen was drunter vorstellen können, was da euer Geschäftsmodell grob ist?
Absolut. Also Sennheiser gibt es seit 1945. Wir sind ein Familienunternehmen und sind tatsächlich auch in der 3. Generation von der Familie geführt, von Andreas und Daniel Sennheiser. Ich glaube, das ist was Besonderes und man kennt auch unsere Co-CEOs bei uns in der Firma und wir stehen für professionelle Audiolösungen. Das bedeutet, wir stellen Mikrofone, Monitorsysteme, Drahtlossysteme her für Bühnen, aber auch Konferenzlösungen und wir sind auch in den Bereichen Software unterwegs und sehen uns eben als die Zukunft von professionellen Audiolösungen. Und nicht zu vergessen, wir sitzen in Deutschland, in der Nähe von Hannover, wer sich da auskennt, in der schönen Wedemark, auf dem Land. Das ist immer ein Erlebnis, dort in das Office zu kommen.
Ja, also das ist eine Einladung, oder?
Absolut, ja.
Ja, cool. Was verbirgt sich denn unter Newsroom?
Ich bin froh, dass du fragst, weil dieses Newsroom-Thema ist zumindest in meiner Kommunikationsbubble sehr aufgeladen und irgendwie aber auch nicht mehr. Ich glaube, ich habe zum ersten Mal vor 6 Jahren mit diesem Thema Newsroom Verbindung gehabt und das hat sich seitdem sehr verändert. Unser Newsroom ist anders als andere Newsrooms, um es direkt mal so vorwegzunehmen.
Jetzt mal gespannt.
Ja, was bedeutet das genau? Ich schmeiß mal ein Wort rein, was man wahrscheinlich noch mal so ein bisschen besser definieren muss. Und zwar, unser Sennheiser Newsroom basiert auf dem Prinzip der Holokratie. Mhm. Holokratie kennst du wahrscheinlich aus anderen Organisationen. Holokratie wird ja immer so ein bisschen als der Gegenspieler zur Hierarchie bezeichnet. In unserem Fall ist es tatsächlich ein System, was wir gewählt haben, weil wir uns angeschaut haben, wo wir standen mit unserem Newsroom und gesagt haben, okay, so ein ganz klassischer Newsroom mit Rollen wie Chef vom Dienst, Channel Manager, Themenmanager, da so eine klassische Pyramide, das funktioniert bei uns so nicht. Und da sind wir auch schon ein bisschen beim Thema Kultur, entspricht auch nicht so richtig unserer Kultur, wie wir zusammenarbeiten und zusammenarbeiten wollen. Wie sind wir auf diesen Newsroom gekommen? Wir haben vor über 2 Jahren unser Konsumergeschäft verkauft. Und durch diese Umstrukturierung sind wir eine reine B2B-Company geworden, haben uns fokussiert auf das Pro-Audio-Geschäft und lizenzieren unsere Marke Sennheiser zum Beispiel aktuell an die Firma Sonova. Um diese Zusammenarbeit mit einem Lizenznehmer und auch in diesem Konstrukt, was wir haben, abbilden zu können, haben wir gemerkt, oh, unser Newsroom-Konzept, so wie das bisher auf dem Papier war, funktioniert so nicht mehr. Wir müssen das größer denken. Und deshalb haben wir uns dann Konzepte angeschaut. In dem Fall waren es eben diese Holokratie-Konzepte. Wie kann man eigentlich organisationsübergreifend, abteilungsübergreifend, funktionsübergreifend zu Themen zusammenarbeiten, die wir in der Kommunikation jeden Tag so auf dem Tisch haben? was sagt die Marke, wie ist die Marke, was kommunizieren wir, wie kommunizieren wir. Und diese Integration haben wir dann gefunden in diesem rollenbasierten Modell, wie ja auch die Holokratie häufig genannt wird.
Ist ganz spannend. Ich versuche das gerade so ein bisschen auf Data zu übertragen. Also klassisch war sozusagen eher so eine Art Top-Down und eine Organisation, dass es eher zentral war. Was für Probleme hattet ihr da, dass ihr nicht alle Stakeholder abdecken könntet? Oder wo hat man sozusagen gemerkt, dass das Konstrukt nicht gut funktionieren kann?
Also das Konstrukt, wie es geplant war, ist tatsächlich so durch die Pandemie und alles, was dann noch so passiert ist, um es mal historisch einzuordnen, und eben durch den Verkauf des Geschäftes so gar nicht zustande gekommen. Das heißt, wir konnten uns vor dem Rollout, eigentlich der Operationalisierung eines Newsroom-Systems, nochmal neu orientieren und sagen, okay, das wird wahrscheinlich so nichts werden. Und die Herausforderungen, die wir eben gesehen haben, waren vor allem mit Abteilungen, die wir eben in unseren Business Units haben. Also wir sind über Business Units strukturiert. Unsere Abteilung, also die Corporate Communications und Brand Abteilung, ist eine Corporate Function. Und na, wenn man sich das dann so anschaut, rein von der Architektur her, hat man eben sehr, sehr viele Schnittstellenpartner. Und wie schafft man es, über Abteilungsgrenzen diese Schnittstellenpartner abzuholen? Nicht darüber, dass man sagt, du gehörst jetzt hierher oder du gehörst jetzt hierher, sondern wir wollten Themenkreise schaffen und über diese Themenkreise so ein bisschen unabhängig von Abteilungsgrenzen sagen, wir gehören hier in einen Circle, der sich zum Beispiel mit dem Thema Professional Audio beschäftigt. Egal, ob du PR-Manager bist, Social-Media-Manager oder wirklich Themenverantwortlicher.
Um gewerksübergreifend Projekte oder Gruppen zu schaffen, die länger miteinander zusammenarbeiten, ohne sie aus dem klassischen Organigramm oder Hierarchie sozusagen rauszunehmen.
Genau, richtig. Stichwort Kollaboration ist ein sehr, sehr großes Wort für alle möglichen Organisationen, ist auch immer sehr aufgeladen. Und wir haben einmal mit diesem Konzept versucht und wir sind auch immer noch dabei, da sehr viel dazu zu lernen, dieses Thema Kollaboration anders zu machen. Und anders im Sinne von intrinsisch und selbstorganisiert diese Kreise tatsächlich zu führen. Weil das ist nämlich das Interessante an unserem Circle-Konstrukt. Diese Kreise sind selbstorganisiert. Es gibt jeweils ein Lead. Dieser Lead übernimmt so eine Kernfunktion, die Leute eben in Gruppen zusammenzuführen, einen Termin zu gestalten, ein paar Ziele aufzusetzen oder Aktivitäten und das wiederum als Leads dann auch in unseren Newsroom-Meetings, die dann alle 2 Wochen stattfinden, kommunikativ auf die Plattformebene wieder zusammenzuführen. Und diese intrinsische Verstärkung ist aus meiner Sicht was, was einen ganz großen Unterschied macht zu einem, sage ich mal, klassischen Newsroom-Konzept.
Ja, ich bin gerade gedankenmäßig so ein bisschen in die Richtung, was ich im Data-Bereich, und wir sind ja jetzt eher, du kommst ja jetzt eher aus deiner Fachlichkeit und Data spielt bei dir natürlich mit eine Rolle, aber ist sozusagen ja nicht der harte Kern einer Kommunikationsabteilung oder eines Newsrooms, ist jetzt bei der letzten Organisation dieses Thema Hub and Spoke, zentrales Team und dezentrale Einheiten. So, wenn du dezentrale Einheiten, aber unterschiedliche Geschäftsbereiche hast, die wirklich sehr autark im Vergleich zum Zentralarbeiten, also mehr oder weniger eine Holding versus einzelne Bereiche, die autark arbeiten, hast du irgendwann die Situation, dass du Projekte gar nicht mehr so sauber schneiden kannst, weil die Art und Weise, wie miteinander zusammengearbeitet wird, nicht so gelebt wird, weil sie eher innerhalb des Geschäftsbereichs gelebt wird und nicht innerhalb des gesamten Konzerns. Und ich kam auf eine ähnliche Idee mit dem Team, sondern wir hatten uns überlegt gehabt zu sagen, wir arbeiten. Es wird ja immer von diesem Spotify-Modell gesprochen, was ja eigentlich kein Spotify-Modell mehr ist und Spotify selber arbeitet nicht mehr damit, aber ähnlich zu eurem Konstrukt in so eine Art Projektteams zu sprechen oder Gilden zu arbeiten und zu sagen, alle Data Engineers tauschen sich halt einmal im Monat alle 6 Wochen aus. Da gibt es auch sozusagen einen Lead, der da drin gewählt wird, der jetzt nicht disziplinarische Verantwortung hat und auch nicht fachlich Verantwortung, aber so ein bisschen dieses Zusammenkommen, dieses Barcamp oder wie auch immer Meetup zu organisieren, um somit über den Konzern hinweg und in den einzelnen Disziplinen, Gewerken zu schaffen, dass ein Austausch stattfindet und dass auch die Erfahrung, die in anderen Projekten stattfindet, gut wieder in die Organisation getragen wird. Das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen ähnlich zu dem, was du jetzt gerade beschrieben hast mit Holokratie.
Absolut. Ich kann da auch mal ein Beispiel geben, wie das bei uns mit dem Data Circle aussieht, weil für den kann ich sprechen, da ich den auch leite. Und der Data Circle ist genau das, was du gerade beschreibst. Also wir haben versucht, am Anfang erstmal Menschen zu finden in der Organisation, die sich zu so einer Gruppe eigentlich hinzugehörig fühlen. Das funktioniert, indem man ein paar anspricht und sagt, hey, ne, dein Jobtitel oder dein Tätigkeitsbereich oder wir arbeiten schon zusammen, du bist Performance-Analyst oder du machst im Marketing immer diese Auswertung. du wärst ein total tolles Asset, sage ich mal, für so eine Expertengruppe, in der natürlich auch Expertinnen sitzen. Und wir haben mit einer sehr, sage ich mal, kleinen Gruppe angefangen und haben so ein bisschen über so ein Schneeballsystem dann immer mehr Leute dazu gewonnen. Die Erfahrung war ganz spannend für mich, weil ich dachte eigentlich immer, dass diese Gruppe sich hauptsächlich mit Kommunikation und Performance und Metriken für die Verbesserung von unserem Content beschäftigt. Die Gruppe ist total gewachsen und zwar in alle möglichen Richtungen. Also wir haben mittlerweile dort die Abteilungsleiterin von BI sitzen. Wir haben unterschiedlichste IT-Funktionen aus dem Digital Transformation Team immer mal wieder Besuch. Also dieser Circle hat eine sehr große Reichweite bekommen. Das hat mich total überrascht. Und ich habe da neulich auch nochmal mit den, sage ich mal, Kernmitgliedern gesprochen, weil mich das total erstaunt nach wie vor. Und was da zurückkam, war ganz spannend, nämlich, dass es so eine Gruppierung bisher noch nicht gab in der Firma.
Dieser Austausch, also nicht die Organisationsform, sondern ein Austausch zum Thema Data.
Ein Austausch zum Thema Data gab es so in dieser Form nicht. Und der war sehr willkommen, weil sich viele Leute gerade durch die Neuorientierung des Business so ein bisschen lost gefühlt haben mit manchen Themen und auch diesen Austausch sehr geschätzt haben. Also vom sozusagen einzelnen Content-Piece zu Infrastrukturdiskussionen, es ist alles mit dabei. Also die Bandbreite von diesem Circle ist extrem groß geworden. Das hat super viele positive Effekte. Man kann sich da als operative Gruppe aufbauen, gemeinsam Dinge beschließt oder Dinge bespricht, gemeinsam Ziele verfolgt, ne, so ein bisschen aus der Breite, ich sag mal, von unten zu kommen, wenn man es jetzt mal so organisatorisch sieht. Aber gleichzeitig eben auch Expertinnen zu haben, wenn man ein Problem hat, die man ansprechen kann. Also es ist natürlich auch so eine, sage ich mal, Betroffenengruppe manchmal, wo man sagt, boah, jetzt funktioniert das schon wieder nicht und ach, jetzt ist hier schon wieder irgendwie ein Problem mit diesem und diesem Kanal. Und es hilft dann schon manchmal, wenn jemand sagt, jo, habe ich auch, ich fühle das und ich habe letztes Mal das probiert, vielleicht probierst du das mal auch. Und dann sitzen noch drei andere Leute drin, die dann denken, ah, okay, ich habe das Problem nicht, aber vielleicht habe ich es auch bald und höre dann schon mal mit.
Aber was ist das Ziel des Austausches?
Das Ziel hatten wir uns ganz am Anfang festgelegt, und zwar, dass wir dann erfolgreich sind, wenn wir eine Art von Datenbasis oder eine Art von Austausch haben, die uns hilft, täglich bessere Entscheidungen aufgrund von Daten zu treffen. Und dazu haben wir verschiedene Aktivitäten runterkaskadiert, die wir dann im Team aufgeteilt haben. Und du musst dir vorstellen, das Team sind Leute, die in ihrem, sage ich mal, Hauptjob schon Dinge zu tun haben. Und das, was dann in diesem Circle ist, eigentlich on top, idealerweise integriert zu ihren Jobs passiert. Das ist immer so ein bisschen die Challenge, dass man da ein Gleichgewicht findet und sagt, das, was dich sowieso schon interessiert, was sowieso vielleicht schon dein Ziel oder deine Aufgabe ist, lass uns schauen, ob das vielleicht sogar andere Leute hier auch machen, um dann Synchros zu finden und zu sagen, lass uns gemeinsam an diesem Dashboard, an dieser Integration von Datenquellen arbeiten, was jetzt nicht überraschenderweise natürlich unser aller Thema irgendwo ist in diesem Circle. Wir wollen gerne Daten integrieren, wir wollen eine gemeinsame Ansicht, wir wollen diese Single Source of Truth, nennen wir das immer, und das motiviert uns alle, immer wieder an diesem Thema zu arbeiten.
Ja, was spannend ist, weil ich habe auch bei einer Firma, wo ich so ein bisschen Interims-CDO sein darf, einen KI- und AI-Board darf ich mitleiten. Und die freuen sich sehr, einen Austausch zu haben, der komplett ohne Zwang ist. Und sie können philosophieren, auch wie du sagst, eine Art Selbsthilfegruppe sich austauschen. Wie sehen sie das Thema? Wie sieht es jemand anders? Hat er das gleiche Problem? Das funktioniert sehr gut. Was mir ein bisschen fehlt, aber das scheint bei euch ja nicht so der Fall zu sein, vielleicht kannst du da noch was zu sagen, dieses Verbindlichkeit, wie geht der nächste Schritt? Weil, wenn man aus einer klassischen Struktur kommt, würde ich ja jetzt sagen, okay, das Datenthema aufbauen, Single Point of Truth zu entwickeln, ist ja eigentlich die Aufgabe von eurem Data-Chef oder BI-Chef oder Chefin. Ist ja in dem Konstrukt, was wir jetzt hier haben, nicht der Fall.
Ja, da sprichst du einen Punkt an, der mich auch immer wieder beschäftigt und wo ich auch immer wieder vor dem Konstrukt sitze und mich frage, in welche Richtung wir es vielleicht noch entwickeln müssen. Diese Verbindlichkeit ist eine extreme Herausforderung. Also nicht nur im Data Circle, sondern auch im gesamten, sage ich mal, Circle-Konzept. Das Tagesgeschäft, was bei uns Kommunikatoren ja meistens total operativ und auch ad hoc ist, na, dann ist mal was an der Website, dann muss eine Pressemeldung schnell raus. Das ist total klar, dass die Leute dann sagen, ich kann heute nicht kommen, hier brennt was an der Website zum Beispiel. Und dann immer wieder Wege zu finden, trotzdem in Verbindung zu bleiben und dieses Ziel zu verfolgen, da versuche ich zum Beispiel kreativer zu werden auch, indem ich sage, okay, lass uns doch vielleicht mal Offsite treffen. Gehen wir mal alle ins Büro und schließen uns vielleicht mal 3 Stunden ein. Oder wir wechseln mal komplett das Format. Wir hatten zum Beispiel letztes Jahr ein Hackathon von einer Kollegin organisiert, aus dem GI-Team, von verschiedenen KollegInnen organisiert. Und ich glaube, dass das nochmal die Zielstellung anders vor Augen führt und das auch die Motivation der Leute nochmal anders abholt.
Ja, ich finde es smart, und wenn man jetzt so sehr bildlich spricht, ist es so ein bisschen vom Rücken in die Brust geschossen. Also du hast so ein bisschen die Umwege gefunden, gar nicht eher im Sinne von, man hat es getrickst, um es zu lösen, sondern eher eigentlich einen positiven Weg von wenig Zwang dann zu, was sind eigentlich unterschiedliche Ideen, und dann muss man diese unterschiedlichen Ideen eigentlich kanalisieren und realisieren, weil würde es jetzt der BI oder die BI-Chefin umsetzen, hast du immer diese Situation, dass natürlich der Bias mitschwingt, es ist aus dem Gewerk raus entstehend und gar nicht aus dem, ich möchte Data oder ich möchte das Unternehmen besser machen und dafür nutze ich das Werkzeug Data.
Ja, also ich glaube, da sind wir auch noch nicht so ganz am Ende der Wahrheit angekommen. Das Circle-Konzept, das verändert sich auch ständig aus meiner Sicht, und es verändert sich auch immer mit den Personen, die gerade darin arbeiten. An der Stelle ist es schon so, dass man zum Beispiel merkt, wenn jemand im Circle ist, der ein sehr, sehr hohes Interesse hat, der vielleicht auch ein Ziel hat in der Richtung, die Person ist natürlich anders involviert als jemand, der dort ist, um, wie du es gerade gesagt hast, vielleicht auch diesen Austausch zu haben, was auch völlig legitim ist. Und beide Dinge zu balancieren, das ist tatsächlich für mich auch als Lead ganz oft schwer, weil man möchte natürlich den Freiraum für diesen Austausch geben und gleichzeitig zum Ziel führen. Und da weiß ich nicht, ob du da auch noch einen Tipp oder andere auch noch einen Tipp haben. Da bin ich tatsächlich auch noch nicht so ganz bei der Lösung angekommen, muss ich ehrlich sagen.
Wie man es mehr, also wie man es mehr verbindlich bekommt oder wie man es mehr organisiert, kannst du die Frage nochmal anders stellen?
Ja. Also mich würde interessieren, wie man freiwillige Initiativen verbindlicher gestaltet.
Ja, boah, da könnten wir jetzt richtig philosophisch werden und so ein bisschen drüber nachdenken, was einen Mensch antreibt oder was eine Person in einem Unternehmen antreibt. Ich habe ganz oft das Gefühl, also was total smart ist, ist die Idee eigentlich, wie ihr Data angeht. So habe ich es noch nicht gedacht. Und jetzt, wenn ich drüber nachdenke, haben wir es unterbewusst bei KI und AI ja bei dem Kunden gemacht. So, das ist ja sozusagen, wie startest du? Und was mein Gefühl war, immer dann Leute zu motivieren, wenn für die ein klarer Mehrwert rauskommt. Also eigentlich müsste man ja in eurem freien Meeting mal von jedem Mitarbeiter und Mitarbeiterin, so wie du es ja auch gesagt hast, eigentlich mal einsammeln, was sind die Schmerzen? Und darüber kriegst du natürlich schon nochmal eher hin, dass die Leute, die teilnehmen, die ihre Schmerzen kommunizieren, und wenn du die dann lösen kannst, sind sie nochmal mehr motiviert mitzumachen. Und dann wiederum kommen wir, glaube ich, beim Simon Sinek Circle wieder an, dass du natürlich am Anfang immer die Early Adopter hast, die rennen dir die Bude ein und danach ist erstmal eine Weile lang Flaute, und die musst du halt schaffen zu überbrücken, um dann nochmal Kultur beziehungsweise den Change in die Organisation besser reinzutragen.
Werbung in eigener Sache.
In den letzten 2 Jahren habe ich über 6 Bücher geschrieben, 200 Podcast-Folgen aufgenommen, und ich habe mir überlegt, wie bekomme ich diese ganzen Informationen jetzt nochmal anders verpackt und in einem Mehrwert für euch kommuniziert. Mit meinem Team habe ich jetzt über 6 Monate mal drüber nachgedacht, was kann das denn sein, und habe viele Ideen verschmissen und dann auch doch wieder angefangen. Es wird jetzt demnächst einen Videokurs geben, in dem ihr die Möglichkeit habt, alle Informationen, die ich über die letzten Jahre erarbeitet habe, wie wird ein Unternehmen datengetrieben, auf was muss man dabei achten, was sind Fails und vor allem, was sind aber auch gute Vorlagen, die man nutzen kann, um erfolgreich zu sein. Von daher nutzt die Chance, meldet euch bei mir und ihr bekommt Zugriff zu diesem Videokurs. Ich schicke euch alle Informationen dazu. Er kostet natürlich was, aber für die Leute, die am Anfang direkt zuschlagen, habe ich auch einen großen Rabatt. Ich freue mich.
Ja. Also ich stimme dir zu, man kann da wirklich eine philosophische Debatte machen, und das ist dann vielleicht für Menschen, die Wirtschaftspsychologie oder Organisationspsychologie studiert haben, auch ein gutes Thema. Das Thema Mensch ist natürlich an dieser ganzen, sag ich mal, Stelle Data, aber auch freiwillige Konzepte, sowas wie ein holokratischer Ansatz. Das macht uns, glaube ich, auch an der Stelle als Organisation sehr besonders, weil wir sehr auf das Individuum schauen in diesem ganzen Konzept und auf die einzelne Person, die in einem Circle sitzt und die da etwas macht, sehr viel Wert legen und auch sehr viel Feedback einsammeln. Und uns das total wichtig ist, dass Personen happy sind in diesem Circle, weil ich immer davon ausgehen will, wenn jemand dort happy oder zumindest satisfied ist, wie man es dann vielleicht anders sagen würde, auch Lust hat, mitzumachen und mitzugestalten. Ich glaube aber auch, dass das ganze Thema Data wirklich ein Marathon ist, wie auch Brent Dykes das immer ja so schön formuliert. Und dass es da manchmal vielleicht auch Passagen gibt, wo man sagt, okay, an der Stelle kann ich zum Beispiel jetzt gerade gar nicht so wirklich supporten. Hm. Und dann finde ich es total wertvoll, wenn der Raum so gestaltet ist, dass so ein offenes Feedback auch möglich ist, wo man sagt, da, wo ihr gerade steht, fühle ich nicht. Ich habe hier gerade ein eigenes Thema. Vielleicht sprechen wir uns ein paar Monaten wieder. Und dann können wir da nochmal ansetzen. Und es hat sich ja auch noch nicht wirklich von heute auf morgen das große Dashboard von alleine gebaut, sondern das sind ja meistens wirklich Monate, jahrelange Prozesse. Da ist es, glaube ich, eher für mich gerade der Punkt, dass ich es schaffen will, Menschen auf Dauer zusammenzubekommen. Und da hilft mir eben dieser Gedanke an das Thema Data-Kultur sehr, weil das ein bisschen diesen Zoom-Out-Faktor hat mit, okay, operativ, Daily Business, okay, wir wissen, was wir tun. Aber was ist denn, wenn wir da mal einen Schritt zurück machen und uns überlegen, wie können wir diese Begeisterung behalten über mehrere Jahre, um in solchen Digitalisierungsprojekten auch wirklich, ich sag wirklich, durchzuhalten, weil manchmal ist es auch ein Durchhalten.
Ja, kannst du für dich mal beschreiben, was Daten, ich glaube, finde Datenkultur ist so ein Wort, das viele benutzen, aber noch gar nicht so richtig definiert ist, was sich dahinter verbirgt?
Ja, tatsächlich, das Wort Datenkultur, wenn man es googelt, kommt ganz viel. Und es kommt vor allem ganz viel aus der Praktikerliteratur und Whitepaper-Inhalte. Und es gab jetzt kürzlich eine sehr gute Praktikerliteratur von Holcomb und Griffin, heißen die, glaube ich. Die haben ein Buch über Data Culture geschrieben. Und ich finde, die haben eine sehr gute Definition. Die sagen, Data Culture sind alle Praktiken, Routinen, Meetings, aber auch Werte in einer Organisation, die dazu führen, dass eben Data-Driven Decision-Making gemacht wird, aber auch als Zusatz nicht nur Decision-Making gemacht wird, sondern Dilemmata vereint werden, Probleme gelöst werden und eigentlich das Schönste daran, Outcomes realisiert werden. Ich habe es jetzt ein bisschen aus dem Englischen übersetzt, was, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor ist. Auch für uns in der Comms-Bubble, die noch nicht so viel mit Data Culture zu tun hat, ist dieser Aspekt, es hilft dir dabei, deine Outcomes wirklich umzusetzen, indem man vielleicht erstmal erkennt, was es sein könnte.
Ja, es ist eine lange Definition, aber es ist eigentlich auch eine gute Definition. Siehst du Prozesse innerhalb von Datenkultur?
Auf jeden Fall. Ich würde sagen, Datenkultur hat im aktuellen Stand, soweit ich mich da informiert habe und ich durfte jetzt ein bisschen über die Schulter schauen von einer Masterandin, die gerade eine Arbeit dazu schreibt, was super spannend ist, weil sie natürlich ganz nah an der Literatur dran ist. Bei der Datenkultur kann man gerade so drei verschiedene Ressourcen unterscheiden. Man hat menschliche Ressourcen, organisatorische Ressourcen und technische oder technologische Ressourcen. Und die ganzen Modelle, die es auch so gibt um Kultur und um kultureller Wandel, die kreisen eigentlich immer um diese drei Ressourcen, dass man von einem etwas hat, aber vielleicht von dem anderen nicht so sehr. Aber auch diese ganze Kulturbetrachtung ist ja sehr individuell für ein einzelnes Unternehmen. Und das finde ich immer ganz spannend, wenn man zum Beispiel mal überlegt, man spricht immer sehr einfach über das Thema Datenkultur, aber für eine Datenkultur würde ich mir erstmal anschauen, was für eine allgemeine Unternehmens- oder Organisationskultur ist denn überhaupt da, bevor man sich eine Datenkultur anschaut. Also das finde ich immer ganz spannend bei dem Thema, das macht es noch größer, deshalb so spannend für mich auch als Geisteswissenschaftlerin am Ende des Tages. Aber es erklärt ganz viel, was man auch sieht an Problembereichen.
Ich muss gerade gestehen, dass ich sehr fasziniert bin. Du bist ja kein typisches Data-Profil im Sinne von, du arbeitest nur den ganzen Tag mit Data. Und du hast gerade zwei oder drei Definitionen ja aus dem Kopf raus. Die Hörer und Hörerinnen wissen es ja so langsam. Ich verrate immer nicht, welche Frage ich stelle, weil sie spontan kommen. Und jetzt habe ich dir zwei, drei Fragen gestellt und du schaffst die Sachen sozusagen aus dem Kopf wiederzugeben. Gutes Gedächtnis oder auch gut mit dem Thema beschäftigt.
Ich habe die letzten Tage einen ziemlichen Deep Dive gemacht in diese Literatur und mir ist da viel im Kopf hängen geblieben und ich habe viel drüber gesprochen, auch mit Kolleginnen und Kollegen. Deshalb natürlich, manche Sachen behält man da noch wirklich im Kopf und eventuell habe ich mir auch gedacht, dass du mich fragst, wie ich Datenkultur definieren würde.
Ja. Ist es für dich ein emotionales Thema?
Ja, definitiv. Es ist für mich so emotional aufgeladen, weil es häufig heißt, Digitalisierungsprozesse in Kommunikationsabteilungen funktionieren nicht so richtig. Tools funktionieren nicht so richtig. Anbieter funktionieren nicht. Provider funktionieren nicht. Also es ist häufig die Rede von, dass etwas nicht funktioniert und irgendwas scheitert. Ich finde, dass das wirklich zu kurz gegriffen ist, weil tatsächlich auf den Menschen nicht so wirklich geschaut wird. Ein ganz klassisches Beispiel, man hat ein Problem und dann schafft man sich ein Tool an und dieses Tool soll ein gewisses Problem lösen. Und für den Moment ist das total fein. Vielleicht ist aber das Problem irgendwann größer oder kleiner als das Tool und das Tool braucht man nicht mehr oder man braucht ein anderes Tool. Und das zieht sich dann jahrelang so weiter. Und in jedem Schritt musst du eigentlich die Leute mitnehmen, die mit dem Tool arbeiten sollen, damit etwas kreieren sollen, damit etwas verbessern sollen. Und dieser Prozess geht immer schneller und immer schneller. Häufig sehe ich da auf der größeren Ebene, nämlich auf dieser kulturellen Ebene, den eigentlichen Ansatzpunkt viel stärker als auf dieser technologischen Ebene über irgendwelche Instrumente oder Tools reinzukommen. Hm. Und mal die ganz einfache Frage zu stellen, für was brauchst du dieses Tool? Welches Problem willst du damit lösen und was ist dein Ziel? Wo willst du hin? Und einfach mal alle Tools, alle Technologien zur Seite zu legen und die Person zu fragen, was geht da eigentlich?
Aber weißt du, das löst so ein bisschen Schmerz aus. Ich liebe ja Analogien und Metaphern. Aber dieses Thema, wenn du in ein Geschäft kommst und ein neues Rennrad kaufen willst oder irgendwas anderes kaufen willst und dann dir erstmal die Frage gestellt wird, was machst du damit, wie schnell fährst du dann damit und man sich nicht zu dem neuen, heiß ersehnten Rennrad hinbewegen darf und das dann sozusagen kaufen darf, ist so sehe ich es auch ein bisschen zum Thema Technologie. Jetzt mal sehr plump und sehr schwarz-weiß. Laufen wir bei vielen Themen, auch jetzt Richtung Generative AI und Co., immer neuen Technologien hinterher, ohne zu fragen, ob wir die Probleme haben. Ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten, das war ganz spannend, der hat gesagt, er hat Copilot pilotiert und festgestellt, dass Copilot eigentlich gar nicht so viele Anwendungsfälle hat, wie sie vermutet haben. Finde ich eine gute Erkenntnis und zeigt sozusagen, dass sie es nicht nur auf die Technologie bringen, sondern nach dem Use Case fragen. Und ich glaube, das ist total wichtig. Also auch, glaube ich, auch ein Kulturthema zu fragen, hey, an manchen Stellen können wir Data einsetzen, an manchen Stellen können wir neue Technologie einsetzen, aber lass uns doch erstmal über das Problem sprechen, anstatt sozusagen gleich zu diskutieren, welches Werkzeug wir nehmen können.
Total. Und ich glaube, ich kann extrem gut verstehen, wie man auch mit einem pragmatischen Ansatz und mit einem knappen Zeitbudget manchmal viel stärker direkt ein Tool implementieren möchte, um sozusagen das Thema weiter zu pushen. Auf der anderen Seite, das, was du gerade gesagt hast, erstmal nach dem Thema zu fragen, erstmal auch zu überlegen, kann ich das vielleicht sogar ohne ein Tool lösen, habe ich immer das Gefühl, bringt die Leute eigentlich wieder ein bisschen mehr zurück zu sich und zu dem, was sie eigentlich können und auch zu erkennen, ach so, das kann ich jetzt vielleicht sogar ohne ein Tool sogar machen oder das kann ich sogar irgendwie weniger komplex darstellen. Und meine Erfahrung ist, die Komplexität erhöht sich mit jedem Tool und mit jedem Angebot, was wir machen. Und ich sehe meine Rolle auch sehr stark darin mittlerweile als Profil, als Job, diese Komplexität zu reduzieren, indem ich sage, dieses Tool macht Sinn, das macht aus meiner Sicht gar keinen Sinn, lass uns das doch mal irgendwie analog versuchen, um den Kolleginnen und Kollegen, die operativ schon total gestresst sind, nicht noch ein weiteres To-Do zu geben, weil das wird, glaube ich, am Ende nicht dazu führen, dass wir irgendwie mehr machen, was relevant ist, sondern einfach nur mehr machen. Und die Frage ist ja immer, was ist relevant?
Ja, und du verschiebst eigentlich auch die Problemlösung, weil neue Technologien einzuführen ab einer gewissen Organisationsgröße ist ja auch nicht mehr innerhalb von heute auf morgen erledigt. Also es ist ja keine Software as a Service, also Online-Variante, wo du einfach dich einloggen kannst und dann deine Daten reinschmeißt, sondern es ist eher meistens ja in dem kompletten IT-Stack ja auch eins von vielen Tools, die, wie du sagst, die Komplexität eigentlich meistens nur erhöht wird.
Ja, und ich glaube, eine Beobachtung, die ich auch mache, als Kommunikatorin und auch von Haus aus als Kommunikationswissenschaftlerin ist, dass wir, so wie wir arbeiten, nicht so richtig in Business Cases denken. Und das zum Beispiel was ist, was ich mir immer mehr versuche anzueignen, um auch wirklich einen Mehrwert erstmal zu erkennen, bevor ich was tue. Mhm. Und da habe ich vor ein paar Jahren, glaube ich, auch noch anders agiert und habe wesentlich schneller Dinge auch gemacht und umgesetzt und dann auch wirklich durchgezogen. Heute verweile ich dann doch nochmal auf meinem Papier und frage mich, okay, was ist denn die eigentliche Zielgruppe? Was sind die Kosten, die damit verbunden sind? Und ist es wirklich sinnvoll, dieses Investment oder auch die Zeit von anderen Menschen dafür in Anspruch zu nehmen? Geht es vielleicht manchmal nicht anders? Müssen wir dann anders mit den Stakeholdern kommunizieren und vielleicht nochmal eine andere Ebene aufmachen? Also es ist ein ziemlich vielschichtiges Konstrukt mittlerweile.
Jetzt hast du dich mit den Themen so tief viel beschäftigt. Jetzt stelle ich mal eine Frage nochmal in Richtung, glaubst du, dass man Datenkultur messen kann?
Ja, absolut. Vielleicht nicht so komplett quantitativ, aber ich denke, es gibt Marker, die man sehen kann, wenn man eine sage ich mal, aktivierte Datenkultur hat.
Ja.
Ich glaube, dass jeder eine Datenkultur hat, der Daten hat. Und wir haben mittlerweile alle Daten irgendwo rumliegen. Man kann sie halt aktivieren und was damit machen oder man kann sie nicht aktivieren. Und ich glaube, wenn man anfängt, Datenkultur zu leben, kann man zum Beispiel sehen, ich gebe mal ein paar Beispiele, Menschen verwenden Begriffe, die damit zu tun haben, Datenprozesse zu beschreiben, oder sie verwenden Begriffe für Metriken und sagen nicht einfach nur Dashboard oder Report, wenn sie vielleicht das eine oder das andere meinen. Ich messe das daran, wie Kollegen zum Beispiel zu mir kommen und mich nach Hilfe fragen, ob sie vor einer Kampagne sich nochmal hinsetzen und sich um ihre Ziele Gedanken machen und nicht ex post irgendwas messen.
Sehr gut.
Das ist für mich so ein ganz großer, ja, Messfaktor, den man sehen kann. Also es gibt tatsächlich einige Stellen, die hatte ich auch mal aufgeführt in dem Zine, was ich darüber geschrieben hatte, wo man tatsächlich Datenkultur messen kann, eher qualitativ natürlich.
Ich finde es ein spannender Punkt und ich glaube auch, dass viele Unternehmen sagen oder viele Leute sagen, sie können Datenkultur schwer messen, aber du hast genau den richtigen Punkt gesagt, Antonia. Eigentlich reicht es, wenn du mit Umfragen, also man macht sich Gedanken, vielleicht auch in dem Gremium, was du da jetzt gegründet hast, und überlegt sich in einer gewerksübergreifenden oder unabhängigen Gruppe, was sind Fragen, die man sich stellen kann oder wo ist das Zielbild und wie könnte man das Zielbild mit Fragen sozusagen beschreiben, also so ein bisschen Reverse Engineering. Und
genau,
das einfach mal in der Organisation zu teilen und zu sehen, was rauskommt. Und selbst wenn du nur ein Ist-Zustand erfährst und nach dem Ist-Zustand nach 3 oder 4 oder 6 Monaten einfach nochmal den nächsten Ist-Zustand erfährst, hast du ja sozusagen schon mal das Delta erarbeitet. Und dann merkst du ja schon, hat dir das, was du getan hast, auch wirklich geholfen, in dem Schritt weiter nach vorne zu gehen.
Und vielleicht dazu noch eine Anmerkung. Was ich auch gelernt habe, ist, dass das Thema Datenkultur gedacht werden muss wie eine Kampagne. Wie eine Employer-Branding-Kampagne oder irgendeine interne Kampagne, die man tatsächlich aufsetzt. Und das Thema braucht wirklich kontinuierliche Kommunikation, eine klare Botschaft, eine klare Plattform und Themen, die immer wieder auch gespielt werden. Und wir haben zum Beispiel bei unserem Intranet verschiedene Themen zum Data-Culture-Aspekt, Austauschformate etabliert, Reporting und Gäste, die wir irgendwie einladen zu diesem Thema. Und das läuft alles unter diesem Schirm Data-Culture-Initiativen. Auch da messe ich natürlich, wie reagieren Menschen auf dieses Posting im Intranet zum Beispiel? Wie viele Leute schauen sich das Recording von der Gäste-Session nochmal an? Wie reagieren die Menschen in diesem Meeting, wo wir einen Gast haben oder eine Gäste, die dazu spricht? Also all das läuft bei mir immer im Hintergrund mit, weil ich natürlich besser verstehen will, wie reagieren denn Menschen in der Organisation auf dieses Thema und was mögen sie besonders gerne? Und das mache ich dann mehr. Also so ganz klassisch eigentlich, wie man das in einer Kampagnenkommunikation auch machen würde.
Ja, da kennst du dich besser aus als ich. Ich würde aber unterstellen, dass es keine Kampagne ist. Warum? Mein Gefühl oder meine Definition einer Kampagne ist, es hat einen Anfang und ein Ende und Gartenkultur endet ja nicht.
Da hast du recht, ja.
Und du musst auf Basis der Reife immer weiter wachsen und es gibt immer wieder neue Tools und viele Faktoren von außerhalb der Organisation, die wieder dafür sorgen, dass du selber dich weiterentwickeln musst. Von daher ist es auch eine digitale Transformation hört ja nicht auf und von daher ist für mich der Begriff Kampagnen falsch gewählt und eher was Langfristiges. Aber mir fällt ehrlich gesagt jetzt, nachdem ich das moniert habe, nicht ein, wie man den Begriff sonst sozusagen nehmen könnte.
Eine Endloskampagne.
Ja, eine Endloskampagne. Einigen wir uns darauf, genau.
Eine Transformationskampagne, die nie endet.
Ja, genau. Aber auf jeden Fall in die positive Richtung. Wenn du jetzt, liebe Antonia, einmal nochmal nachdenkst, unabhängig davon, dass du ja schon erzählt hast und ein bisschen mitgenommen hast zum Thema dein Gremium, was du aufgesetzt hast. Worauf bist du in den letzten Monaten, Jahren am stolzesten, was da sozusagen umgesetzt wurde im Bereich Gartenkultur? Und wie würdest du es auch vielleicht mit einer Frage im Fragebogen den Reifegrad messen?
Ja, ich beantworte mal die letzte Frage zuerst, weil das machen wir tatsächlich schon. Ich habe mir vorgenommen, immer zu messen, wie confident sich jemand fühlt in der Verwendung von Daten im täglichen Business. Das ist für mich ein total wichtiger Gradmesser, weil es auch nochmal zeigt, dass die Hilfe zur Selbsthilfe auch ein ganz großer Bestandteil dessen ist, was ich da mache. Ich bin ja eine Einzelressource mit dem, was ich tue. Deshalb bin ich darauf angewiesen, viele Menschen mitzureißen mit dem Thema, die sagen, ja, ich mache mit. Ich werde auch operativ tätig. Und ich glaube, darauf bin ich auch besonders stolz, denn ich bin mit einem Format gestartet, das hieß Data Snack. Ich hatte 5 Minuten Zeit in unserem Newsroom-Meeting, um diesen Data Snack vorzutragen. am Anfang erstmal ohne Zahlen eher über Trends gesprochen und dieser Data Snack wurde extrem gut angenommen und es gab sehr, sehr gutes Feedback dafür. Der hat sich immer stärker weiterentwickelt und mittlerweile können wir uns über den Data Circle einteilen und jeder bringt mal einen eigenen Data Snack aus seinem Fachbereich zu diesem Meeting mit. Das heißt, ich bin nicht mehr diejenige, die das Thema jede Woche durchsteuert und selbst dort sitzt und vorträgt, sondern es gibt eine Community, die das trägt. Und da bin ich total stolz drauf, dass sich das auch wirklich von alleine so gestaltet hat. Und ich bin sehr stolz auf unser Austauschformat Data Snack and Friends, wo wir regelmäßig Gäste da haben. Letzte Woche war zum Beispiel Tian Kai Feng da, den kennst du bestimmt auch.
Ja.
Hat uns was zum Thema Data Governance erzählt.
Sehr gut, mit dem habe ich jetzt eine Folge aufgenommen, wieder vor kurzem erst wieder.
Ja, ich habe noch nie so viele begeisterte Leute gesehen zum Thema Data Governance. Ich glaube, er auch nicht. Und das zeigt aber auch so ein bisschen unsere Kultur bei Sennheiser. Wir mögen das sehr gerne, wenn wir Gäste haben, wenn wir von anderen lernen können. Einfach dieser Wissensaustausch auf Augenhöhe. Das ist was wirklich gut funktioniert. Und natürlich bin ich auch stolz drauf, vielleicht auf ein paar Kollegen, die ich überzeugen konnte, doch die ein oder andere Sache mit Data zu machen und nicht mehr, sage ich mal, auf die alte Art. Und das ist dann immer ein besonders schöner Moment, wenn man merkt, cool, man kann sogar die mitziehen, die am Anfang vielleicht eher gezweifelt haben.
Ja, ich überlege gerade, ob ich Parallelen dazu sehe. Data Snack finde ich total spannend. Wo ich ja meistens herkomme, ist eher dieses Reporting aufbauen. Und da merke ich immer wieder, dass man am Anfang eher mit wirklichen KPIs arbeitet, Umsatz und vielleicht noch ein, zwei weitere. Und sich dann eher dazu entwickelt, dass man schafft mit den Fachabteilungen, das ist, glaube ich, auch Thema Datenkultur, irgendwann, dass nachdem irgendwie über Umsatz gesprochen wurde, positiv oder negativ, ein gutes Kulturanzeichen ist, wenn dann plötzlich die Fachabteilung, die sich dafür verantwortlich fühlt und dazu beitragen kann, warum sich der Umsatz so entwickelt hat, mit einem weiteren Report oder mit einer weiteren Analyse kommt. Also dass sozusagen, du trägst einen Trend vor und eine weitere Person sagt, ja stimmt, vielen Dank, du hast mir den Trend ja schon vorher mit kommuniziert. Ich sehe Folgendes, um diesem Trend entgegenzuwirken oder mitzumachen, um so ein bisschen nochmal diese Gemeinschaft zu schaffen und zu sagen, wir gucken uns alle gemeinsam die Daten an und es ist nicht so ein du oder ich.
Ja, da kann ich auch aus unserer Sicht noch erzählen. Wir haben eine Trendanalyse, die ich pro Quartal in einen mittlerweile relativ großen Verteiler auch schicke. Und ich nenne das mittlerweile liebevoll Corporate Kettenbrief, weil es gibt danach immer jemanden, der sagt, kannst du mich auch auf den Verteiler aufnehmen? Der eigentlich außerhalb der absoluten Kernzielgruppe lag. Und ich muss jedes Mal schmunzeln, wenn ich an dieses Reporting denke, weil es hat wirklich die Grenzen gesprengt. Und das ist ein schönes Beispiel für, wie man relevante Inhalte über einen Träger, wie ein Reporting, was wir auch besonders, sage ich mal, ansprechen, verschicken über einen E-Mail-Versand, der eben kein einfaches PDF-Anhängen an eine Mail, sondern wirklich über ein Mailing-Tool geht. Das hat gut funktioniert und es funktioniert gut und wir kommen jetzt auch immer mehr die Inhalte. Also das ist wirklich erfreulich.
Ja, sehr spannend. Ja, vielen, vielen Dank für die Folge. Also wer den Podcast noch nicht abonniert hat und das gerne möchte oder mehr zu Antonia erfahren will, geht auf ihr LinkedIn-Profil. Ansonsten gerne auf die Apple Podcast und Spotify und den Podcast abonnieren und dann aber auch bewerten. Wir würden gerne länger sprechen, aber wir haben ja auch ein bisschen einen Timecap, den ich mir selber so ein bisschen aufgelegt habe, damit es noch so der Data Snack bleibt, den man versucht zu kommunizieren und dass es auch angenehm zu hören ist. Von daher möchte ich mich bedanken, Antonia. Gib dir nochmal eine Chance, nochmal was abschließend zu sagen. Sonst würde ich übergehen in die zwei Fragen, die ich jedem Gast immer wieder stelle. Möchtest du noch was sagen?
Ja, ich glaube, für mich ist immer wichtig zu sagen, dass man erstmal die Menschen sieht und dann vielleicht die Daten sich dazu holt und das einfach immer ja im Gemeinschaftlichen ausmacht und nicht bloß auf die Daten schaut, um einen Punkt zu machen.
Ja, guter Abschluss. Antonia, was machst du denn noch privat mit Daten und welchen Filmtitel würdest du dem Thema, was du jetzt gerade so schön und umfangreich beschrieben hast, geben?
Filmtitel definitiv: Zusammen ist man weniger allein. So fühlt sich das nämlich im Data Circle häufig an.
Ja.
Und privat mache ich tatsächlich sehr wenig mit Daten. Was ich aber vor Jahren versucht habe, war eine Art von Bild-Tagging für meine ganzen Fotografien, die ich habe. Ich habe früher fotografiert, nebenberuflich. Und da hat mir dann eine Firma irgendwann die Arbeit abgenommen, indem sie Bilderkennung über Fotografien gelegt hat, die man jetzt über einzelne Schlagworte einfach filtern kann.
Ja,
ich spreche natürlich von Apple Photo. Und das wäre sonst ein großes Projekt geworden bei Millionen von Bilddateien. Jetzt habe ich mehr Zeit für andere Themen.
Ja, aber da mal eine Rückfrage. Ich bin ja ab und zu mal länger unterwegs und wenn ich dann nicht im Auto sitze, sondern vielleicht im Zug oder im Flieger, dann gucke ich mir die Bilder der letzten Jahre an. Und wenn ich mir jetzt drüber nachdenken müsste, dass die alle getaggt werden, ich wüsste nicht, nach was ich suchen sollte. Ich komme immer wieder zu coolen Momenten, die nicht in den Erinnerungen zwangsweise so da waren, wie sie dann da sind, wenn ich mir die Bilder angucke. Weißt du, was ich meine?
Ich suche immer nach Personen, ja, nach Tieren oder nach, ja, irgendwelchen Ländern oder Essen. Es funktioniert extrem gut.
Ja, ja, okay. Ja, wenn ich nach Essen suchen würde, hätte ich die ganze Zeit Hunger. Das ist nicht so gut. Aber ja, ja. Antonia, vielen, vielen Dank für die angenehme Folge und war mir eine Freude, sie mit dir aufzunehmen.
Ich danke dir. Hat großen Spaß gemacht.